Herzlich willkommen bei Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Dies ist die 27. Ausgabe. In dieser Folge erklärt uns Uwe Kantner, wie die eher traditionelle Arbeitsweise der Bundesministerien hierzulande Forschung und Innovation ausbremst. Ganz nach dem Motto, jeder macht seins. Er macht dies an der Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation der Bundesregierung fest, die zwar ehrgeizige Ziele setze, aber viel zu langsam in die Umsetzung kommen. Kantner beschreibt, warum dies zunehmend zum Problem wird und erläutert, was dringend passieren sollte. Uwe Kantner ist seit 2019 Vorsitzender der Wissenschaftlichen Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, die in ihrem aktuellen Gutachten einen beim Bundeskanzler angesiedelten Zukunftsausschuss als Ausweg vorschlägt. Corinna Niebuhr spricht mit Uwe Kantner vor allem über die Transformation der Ministerien, gute Missionen in der Politik, aber auch über eine hierzulande überraschend gut aufgestellte innovative Raumfahrt. Nicht zuletzt gibt Kantner Einblicke hinter die Kulissen der EFI, wie sie ihre Gutachten konzipiert und erarbeitet. Doch nun viel Spaß beim Gespräch zwischen Corinna Niebuhr und Uwe Kantner.
Persönliche Frage finde ich ganz interessant, Herr Kantner. Und zwar, das ist ja schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie haben als Vorsitzender. Ihre Aufgabe ist der Bundespolitik, die wunden Punkte zu zeigen. Sie benennen die Baustellen, die es gibt im Forschungs- und Innovationssystem in Deutschland, geben dann aber auch Empfehlungen. Also es ist beides. Sie kritisieren nicht nur, sondern Sie zeigen auch Lösungen auf.
Ne? Na gut, wir sagen, wir gucken uns halt bestimmte neuralgische Punkte im Innovationssystem an, neuralgisch im Sinne von, da ist es kritisch, da ist es ist schlecht, aber es ist auch, wo es gut läuft. Ich meine, man muss ja auch befördern, was gut läuft.
Sie haben in diesem Jahr sich auch auf das Thema Raumfahrt konzentriert. Gab es da irgendwelche Überraschungen?
Naja, das Raumfahrtthema ist ein Thema, das eigentlich zu der Reihe, die Sie durch die Gutachten in den letzten Jahren dann verfolgen können, modernste Technologien, Blockchain, Robotik, autonome Systeme und wie sie alle geheißen haben, die wir da analysiert haben. Und da kam jedes Mal raus, Deutschland hat eine gewisse Leistungsfähigkeit, aber die ist international nicht besonders weit vorne, sondern eher weiter hinten. Teilweise werden wir auch überholt. Na gut, dann haben wir damals überlegt, ein neues Technologiethema, was könnte denn 2023 interessant und wichtig sein? Na, vielleicht ist es ja die Raumfahrt. Also haben wir Weltraum und Raumfahrt genommen. Und dann gebe ich ehrlich gesagt zu, die Erwartungshaltung war, jetzt schauen wir mal nach, was da in der Wissenschaft und in der Innovationstätigkeit passiert. Naja, das wird das Muster sein. Ne? Wird auch wieder nach hinten laufen. Wir sind da nicht vorne dran. Und dann haben wir uns die Zahlen angeschaut. Siehe da, ups, sind die Deutschen da überhaupt nicht schlecht. Europa insgesamt, mit Deutschland integriert, ist genauso gut wie die USA, teilweise auch ein bisschen besser. Und Deutschland ist mit Frankreich ein Stückchen besser noch, in Europa sehr gut positioniert. Also Deutschland ist eigentlich in dem Geschäft gut dabei. Ist aber eine positive Meldung, sehr gut. Und dann haben wir halt danach analysiert, naja, was braucht es denn noch, damit das Ganze noch besser funktionieren kann. Ne? Aber das war mal so eine Überraschung, die passiert, wo man quasi so ein bisschen voreingenommen rangeht, sagt, naja, da kommt das das bekannte Muster heraus und es kam eben mal nicht heraus, was uns dann letztendlich, irgendwie hat es auch Spaß gemacht, mal wieder anders über so ein Thema nachzudenken.
Sie haben ein Raumfahrtgesetz empfohlen. Warum?
Weil ja, im Bundestagsausschuss kam man gleich auch, na jetzt werdet ihr ja zum Regulierer. Es schlägt ein Gesetz vor. Ne? Was soll das Ganze? Naja, sagen wir mal so, die Aktivitäten im Weltraum sind ja nicht ganz gefahrlos. Da können ja Unfälle passieren. Da kann der Weltraum Umwelt verschmutzt werden durch alle möglichen Rückstände, durch alte Satelliten, kaputte Satelliten und so weiter. Also da kann ja auch sehr viel passieren. Und dafür muss auch jemand gerade stehen. Und wenn Investoren nicht klar ist, wenn ihnen sowas passiert, das kann man ja nicht ausschließen, wenn nicht klar ist, mit welcher Summe muss ich denn da einstehen und wie ist das Ganze denn geregelt und auch wer kommt in den Weltraum rein, wer darf das überhaupt und so weiter, dann entsteht eine hohe Unsicherheit und die hohe Unsicherheit sorgt dafür, dass die Investitionen und die Innovationen einfach auf niedrigem Niveau gefahren werden, wenn nicht sogar ganz ausbleiben. Deswegen so ein rechtlicher Rahmen, Weltraumgesetz, ist an sich notwendig, um Investitions- und Innovations- Unsicherheit zu reduzieren. Man kann sie nicht ganz abschaffen, aber man kann es versuchen zu reduzieren. Deswegen haben wir es vorgeschlagen, dass man das letztendlich braucht.
In Luxemburg gibt es so ein Raumfahrtgesetz schon, ja. Ne? Welche Effekte hat es dort?
Kann ich Ihnen nicht genau sagen, weiß ich nicht genau. Ich denke, da gibt es auch eine Luftfahrtindustrie. Das ist ein bisschen witzig, dass eines der kleinsten Länder Europas so ein Weltraumgesetz da letztendlich hat. In Europa ist es ja so, dass die anderen europäischen Länder haben es ja letztendlich auch nicht. Und ein gemeinsames wird es auch nicht geben. Also das ist irgendwie ein schwieriges Konzept. An sich bräuchte man ein europäisches Weltraumgesetz. Aber wenn Deutschland gar keins hat, dann sollten die schon jetzt mal voranschreiten. Und ich höre auch so aus den Parlamentarierkreisen, man ist dran, das zu tun. Also wird wahrscheinlich auch, wie lange es dauert, ist eine andere Frage, wird es dann aber auch mal umgesetzt.
Was läuft da besonders gut in Deutschland? Sind wir da im KMU-Bereich auch gut aufgestellt?
Der Weltraumsektor ist ja ein Sektor, der traditionell ein rein öffentlicher Sektor war. Das war früher Staatswirtschaft pur. Die Applikationen wurden nur vom Staat nachgefragt und der hat dann die Aufträge an bestimmte Unternehmen gegeben, die auch relativ groß dann waren und das dann auch ausgefüllt haben. Und jetzt kommt die Privatwirtschaft rein, mehr und mehr. Und da haben natürlich die etablierten Unternehmen, die aus der Zeit, wo das reine Staatswirtschaft war, haben die natürlich einen riesen Vorteil, weil sie die Kapazitäten haben, sowas zu entwickeln. Und KMU tun sich tendenziell schwerer, das muss man dazu sagen. Es gibt keine richtig gute KMU-Förderung für den Weltraumbereich. Da könnte man sich durchaus vorstellen, dass da eine Förderung nachgelegt wird, auch im Start-up-Bereich. Denn die Finanzvolumina, die sie brauchen, um solche Technologien zu entwickeln, sind deutlich höher als das durchschnittliche Finanzvolumen von Startups in anderen Bereichen. Da kann man sicherlich nachlegen. Also das ist ein unterbelichteter Bereich in Deutschland noch. Also da ist was zu tun. Die großen Unternehmen kommen ganz gut mit. Aber wenn man das quasi in so ein quirliges KMU-Mittelstandsgeschichte da haben möchte, dann muss man da nachlegen. Und das ist, glaube ich, für viele Applikationen auch wichtig.
Sie erarbeiten einmal im Jahr ein Gutachten mit mehreren Experten. Geben Sie uns doch vielleicht Einblicke in die Hintergründe, wie so ein Gutachten erarbeitet wird, wer das eigentlich auch macht im Hintergrund.
Es fängt ja mit der Themensuche oder Themenfestlegung ja an. Das ist ungefähr 2 Jahre vorher, bevor ein Gutachten rauskommt. Also jetzt wird das Gutachten 25 und wir haben einen Themenpool, eine relativ große Liste von Themen, die alle möglichen mal eingebracht haben. Das könnte man sich mal anschauen. Der Themenpool wird natürlich dauernd erneuert und auch Altes, was man nicht mehr braucht, schmeißt man da letztendlich auch raus. Und anhand des Themenpools ist es dann nochmal klassifiziert nach bestimmten Bereichen, ob es nun eher die Politik an sich ist oder ob es eine bestimmte Technologie ist oder bestimmte Akteursgruppe, also Startups zum Beispiel. Und dann suchen wir uns raus, was könnte denn in 2 Jahren jetzt die Politik ganz besonders interessieren? Also wo würden sie auch dann nun zuhören? Versuchen das zu identifizieren und dann sagen wir, gut, die Themen nehmen wir jetzt und die werden dann bearbeitet. Und das ist eine Entscheidung der 6 Kommissionsmitglieder, natürlich unterstützt durch die Geschäftsstelle, die haben auch relativ viel Expertise, um das auch abzuschätzen. Und dann wird das Ganze über Studien auf den Weg gebracht. Die Studiennehmerinnen, die liefern uns dann quasi den Input und wir bringen unsere Expertise dann quasi mit ein, um diesen Input dann in ein Format zu überführen, sagen wir mal, dass der Politik zugänglich ist und wo man dann mit der Politik auch darüber diskutieren kann. Viele Themen sind natürlich quasi entsprechend auch dem eigenen Forschungsbereich, wo man sagt, naja, da kennt man Literatur auch nahezu auswendig. Aber manchmal gehen wir schon auch in Bereiche rein, wo wir sagen, naja, da wissen wir ungefähr 50%, den Rest müssen wir uns von außen holen. Gerade in Technologiebereichen, da können wir zwar die ökonomische Perspektive natürlich einbringen, aber wir können jetzt die technologische Perspektive, ingenieurwissenschaftliche oder aus der Physik oder Chemie, das bringen wir natürlich nicht auf die Straße und dann brauchen wir die Expertise von anderen und das versuchen wir dann miteinander zu kombinieren. Ja, dann kommen die Studien rein und dann sind es immer Teams verantwortlich für diese sogenannten B-Kapitel, das sind die tiefergehenden, mit tiefergehender Analyse. Das machen wir dann immer teamweise zu zweit. Mit dem Staff drumherum wird das dann erarbeitet. Letztendlich ist aber, muss man es so sehen, die Verantwortung für alle Kapitel liegt bei allen. Also es ist nicht so, dass dann die 2 für das Kapitel und die anderen 2 für das Kapitel verantwortlich sind, sondern die haben es halt das federführend in der Hand. Die Texte werden auch alle komplett in 3 Runden besprochen. Also erstmal so, was muss da im Prinzip drinstehen, wird abgestimmt in der Kommission. Dann wird schon mal ausformuliert, was sind denn die Punkte, die man dort adressieren möchte, was sind die Handlungsempfehlungen. Vielleicht sogar das Wichtigste, was kommt hinten raus, was kann man transportieren. Und dann wird letztendlich auch das Line-Editing ganz am Schluss, also die Kommasetzung oder die Wortwahl, wird dann auch nochmal gemeinsam gemacht, sodass wir für alle Kapitel gemeinsam verantwortlich sind, auch wenn die Arbeit irgendwo ein bisschen aufgeteilt ist, dass sich manche dann auf das eine oder andere Thema spezialisieren. Ja, das sind dann Runden, die bis in den Januar reinlaufen. Und dann steht das Gutachten und dann sind wir damit zufrieden, hoffentlich in aller Regel ja. Und dann beginnt die ganze Vorbereitung der Übergabe mit dem ganzen protokollarischen Drumherum, wann im Bundeskanzleramt, wann die Bundespressekonferenz, wann die Vorträge bei BMBF, bei den Freunden und Förderern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Und dann ist halt mittlerweile mehr und mehr in den letzten Jahren viel Pressearbeit. Also sagen wir so, die Presseanfragen sind heute noch nicht verstummt. Wir sind jetzt schon am 22. März, ist heute noch nicht verstummt. Das ist immer noch am Laufen. Also wir haben da relativ hohe Resonanz und das muss natürlich alles dann auch bedient werden.
Und wer ist jetzt außer Ihnen noch dabei?
Ja, ich fange mal an mit den Damen. Das ist Frau Bertschek, Irene Bertschek vom ZDW in Mannheim und die ist Professorin an der Universität in Gießen. Spezialisiert auf Fragestellungen Innovation und Digitalisierung, eines der Top-Themen ja bei uns. Dann Frau Kollegin Caroline Häusler, Universität Passau. Die hat dort einen Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement und Entrepreneurship und sehr bewandert in Fragestellungen zu Start-ups, zu Innovation im medizintechnischen, pharmazeutischen Bereich. Also sie hat ja dann auch federführend mal das CRISPR-Cas-Thema dann für uns auch mit vorbereitet. Hat da ihre hohe Expertise. Dann jüngst dazu gekommen ist Kollegin Friederike Welter vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. Da ist sie Präsidentin, hat eine Professur an der Uni in Siegen. Ja, und das ist der ganze Mittelstandsbereich. Das ist ja ein relativ breiter Bereich, der oftmals in der Innovationsforschung nicht ganz mit vorne steht, ungerechtfertigterweise. Aber oft schaut man auf die großen Unternehmen, die viele F&E machen, auf die Startups, aber dann dazwischen drin sind auch ganz viele. Und das deckt sie mittlerweile ab bei uns und das ist, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung, die wir da bekommen haben. Ja, und dann gibt es noch zwei Kollegen, jüngster bei Guido Bünsdorf, Universität in Kassel. Er hat einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik dort, ist ein Volkswirt. Und der macht sehr viel Economics of Science, also Wissenschaftsökonomik. Also alles, was dann in den Bereich reingeht, wo kommen die Ideen aus der Wissenschaft her, wer sind die Akteure, der wissenschaftliche Nachwuchs und solche Fragestellungen. Auch in den ganzen Transferbereich rein, also wie kommen die Ideen dann aus der Wissenschaft in die ökonomische oder in die gesellschaftliche Anwendung. Da hat er seine große Expertise und bringt das dann da quasi mit rein. Und der fünfte im Bund ist Kollege Till Requarte von der Universität in Kiel. Der hat einen Lehrstuhl auch für Wirtschaftspolitik und Innovation und Umwelt. Also jetzt kommt dann diese Schiene Innovation, Umwelt, Ressourcenökonomik, sage ich mal, kann das so ein bisschen weiterziehen. Letztendlich auch Landwirtschaft, also in diese Bereiche geht das dann rein. Also diese ganzen Themen, die ja sehr stark durch die Nachhaltigkeitsdiskussion jetzt ja auch belegt sind. Und da ist ja dann der Fachmann dafür und bringt das dann quasi so mit rein.
Und Sie bringen dann Ihren Part mit rein?
Naja, sagen wir so, ich bin, glaube ich, derjenige, der Zweitälteste bin. Ich glaube, der am längsten schon auf dem Innovationsgebiet arbeitet. Und ich habe letztendlich alles irgendwann schon mal gemacht. So, irgendwer muss ja ein Generalist sein, denke ich mal, der das dann auch alles so zusammenfügt, dass es nachher zusammenpassen kann. Und das ist dann, glaube ich, meine Aufgabe.
Seit Mai 2019 machen Sie das schon. Sie haben ja jetzt schon 4 Gutachten übergeben, ne? 2 Frau Merkel und 2 Herrn Scholz. Waren das jetzt gute Momente?
Die Übergabe ist immer ein guter Moment. Man hat lang darauf hingearbeitet und hat jetzt das Werk in der Hand und kann es dann an der richtigen Stelle quasi an die Bundesregierung übergeben. Das sind immer gute Momente. Die waren natürlich sehr unterschiedlich. Frau Merkel war es einmal ad personam, einmal per Videokonferenz. Bei Herrn Scholz ist es einmal ausgefallen, weil da gerade die Ukraine-Krise ja genau an dem Tag auch losgelegt hat. Dann hat man uns auf dem Weg im Kanzleramt schon gesagt, nein, es wird nicht stattfinden. Das war so ein bisschen wir haben es verstanden, aber waren jetzt nicht glücklich. Und dann haben wir es ja dann an die Bundesministerin, an Frau Stark-Watzinger, ein paar Wochen später übergeben, weil es dann auch nicht mehr anders möglich war. Man musste irgendwann mal das Werk ja auch übergeben, damit es diskutiert werden kann. Und jetzt in dem Jahr hatten wir ja dann wieder die ganz normale Übergabe im Bundeskanzleramt in einem gewissen anderen Format. Weil es quasi vor der offiziellen Übergabe, die man dann auch irgendwie in den Medien verfolgen kann, vorher noch ein dreiviertelstündiges Gespräch mit Bundeskanzler und Bundesministerin gegeben hat zu den Themen des Gutachtens, wo man sich einfach nochmal ausgetauscht hat. Und das war ein neues Format, das war bei Frau Merkel nicht so. Und das fand man jetzt auch ganz interessant und ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen.
Was denken Sie denn, was das Gutachten dann wirklich auch im Kanzleramt bewirken kann? Also nicht nur im Kanzleramt, in den Ministerien ja auch, ne?
Ja, sagen wir mal so, in so einem Gutachten sind so 30 bis 40 Handlungsempfehlungen drin. Ich habe es jetzt nicht abgezählt, aber Pi mal Daumen müssten das ungefähr so viele sein. Die haben natürlich unterschiedliche Flughöhe von sehr generell bis sehr speziell. Und die werden natürlich von der Politik sicherlich aufgenommen, aber ob die dann auch gleich umgesetzt werden, das kann man nicht erwarten. Also ich meine, ich sage mal, wenn wir so 10% oder 20% der Handlungsempfehlungen dann auch mit uns mal intensiver diskutiert werden und nicht nur einfach abgenickt werden, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Erfolgsquote. Sag mal, die steuerliche F&E-Förderung, die haben wir dann letztendlich auch mit bewirkt, sage ich mal. Ja, glaube ich, da waren wir schon mit dabei, aber haben eigentlich auch schon 2008 damit angefangen. Also, und das wurde 2020 dann eingeführt. Das sind gut 12 Jahre, wie es gedauert hat. Das ist natürlich dann schon auch eine lange Zeit und eine lange Geduld, die man letztendlich auch aufbringen muss. Anderes wie die Agentur für Sprunginnovation, die Sprint zum Beispiel, das ging flotter. Waren wir auch ziemlich dran beteiligt und jetzt jüngst vielleicht ein drittes Beispiel, die ganze Diskussion um die Missionsorientierung. Wir sehen natürlich jetzt schon, dass zumindest die Begrifflichkeit und der konzeptionelle Background dieser neuen Missionsorientierung als Politikkonzept, dass das zumindest in den Strategiepapieren auch an den richtigen Stellen schon vorkommt. Klar, es muss umgesetzt werden, das ist eine zweite Frage. Aber so gesehen finden wir jetzt eigentlich nicht, dass wir negiert werden, sondern ich glaube, die Resonanz in der Bundesregierung ist unterschiedlich, aber trotzdem ganz, ganz gut. Wir haben ja einen Slot dafür, wo wir nicht selber vortragen, sondern die Bundesministerin, aber Slot dafür im Bundestag, also es wird auch dort gehört. Und wir sind in den Bundestagsausschüssen, tragen es da auch nochmal selber vor und das ist immer gut besucht. Also ich würde sagen, man hat Interesse daran, man will was lernen, das glaube ich schon, aber man kann auch nicht, aus bestimmten Gründen auch nicht immer alles übernehmen. Aber das ist für mich, sage ich mal, vollkommen akzeptabel.
Ist es denn so, dass das aus Ihrem Blickwinkel als Wissenschaftler eine reine Transferleistung ist?
Das Ganze ist wissenschaftlich fundiert, was wir aufarbeiten. Das ist teilweise auch Neuland, das betreten wird. Also es ist nicht so, dass wir Literatur der letzten 7 Jahre oder 10 Jahre aufarbeiten und sagen, naja, so ist es halt, sondern wir machen dann teils doch in den meisten Fällen originäre Studien dann dazu. So ist es, wie es noch nicht erhoben worden ist oder lassen das auch über die Studiennehmerinnen dann auch machen. So gesehen ist es Neues, was dort kommt und das versuchen wir an die Politik heranzutragen. So gesehen ist es ein Transfer. Es ist kein einseitiger Transfer. Es gibt ja dann im Vorlauf oder bei der Bearbeitung der Kapitel für das Gutachten haben wir ja da auch einen dialogischen Austausch. Also dann haben wir Fachgespräche, wo die Politik dann auch eingeladen wird. Wir haben Kabinengespräche, wo teilweise auch die Politik zu den Themen eingeladen wird, wo man sich dann offen auch mal über die Themen und über die Problemlage, wie kritisch ist es eigentlich, nochmal austauscht und auch über die Handlungsempfehlungen nochmal austauscht. Im vertrauten Raum sagen, naja, ist das überhaupt umsetzbar, ist es nicht umsetzbar? Also da gibt es auch schon einen Vorwärts- und Rückwärtsprozess, aber letztendlich ist es eine Transferleistung an die Gesellschaft, sage ich mal, über die Bundesregierung, ja.
Es ist ja auch so, dass das auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die Wissenschaft und die Politik, natürlich dann auch die Gesellschaft, aber das ist ja jetzt hauptsächlich, denke ich mal, schon auch ein Prozess, der zwischen der Wissenschaft und der Politik jetzt, also das EFI-Gutachten stattfindet, dass man halt genau das machen muss, dass man, um diese großen Aufgaben unserer Zeit lösen zu können, reicht es nicht mehr, dass jeder so seins macht, sondern diese Vernetzung, dieser Transfer, der muss ja auch zunehmen, ne? Deswegen ist das EFI-Gutachten wahrscheinlich da auch ein sehr zentraler Punkt an der Stelle.
Das EFI-Gutachten, es ist wissenschaftsbasiert, was da drin steht, aber es ist anders aufgeschrieben als ein wissenschaftlicher Beitrag. Es ist anders formuliert, es ist anders aufbereitet, es ist viel zugänglicher als ein wissenschaftlicher Artikel, würde ich mal sagen. Man versucht auch an vielen Stellen zu vereinfachen, versucht die ganzen Fachbegriffe auch rauszulassen, die an sich unverständlich sind, die ja nur die Fachleute auch dann verstehen. Das sind natürlich Kurzformeln, wo wir uns schnell austauschen können, aber das nützt in dem Fall ja nichts. Und das versuchen wir letztendlich so aufzubereiten, dass es wirklich die Abgeordneten auch gut verstehen können, um dann auch zu verstehen, warum wir die eine oder andere Handlungsempfehlung genauso dann vorschlagen. Das ist quasi den Transfer explizit bedient. Ich meine, ich kann ihn ja implizit bedienen, sage ich, mache einfach Papers, lest doch die Papers, die stehen in jeder Bibliothek. Aber so macht man es explizit, sagt, naja, wir versuchen es auch mundgerecht, sage ich mal, darzureichen.
Jetzt haben Sie ja eine ganz konkrete Empfehlungen in Bezug auf, wie die Ministerien auch besser zusammenarbeiten könnten. Sie mahnen an, dass dort einfach doch sehr viel passieren soll. Zum Beispiel ist die Rede von der F&E-Governance der 3. Generation. Können wir darüber mal sprechen, weil das ist ja mehr als einfach nur so mal hier und da eine kleine Stellschraube verändern.
Ja, also da muss man ein bisschen weiter ausholen, um das zu verstehen. Wir sind in einer Situation seit ein paar Jahren schon, und das wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen, wo die Innovationen eher radikaler Natur sind und die Wirkungen der Innovationen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft hohe und große strukturelle Veränderungen mit sich bringen werden. Das ist im Prinzip nicht eine Innovation, die Bestehendes verstärkt, sondern es ist eine Innovation, die Bestehendes eigentlich in Frage stellt und umwirft. Das kennt man aus der Technologiegeschichte schon länger, dass es diese großen technologischen Revolutionen auch gibt. Aber das ist die erste, die aktiv politisch begleitet wird, weil man weiß, worum was es geht. Also die erste industrielle Revolution wurde nicht politisch begleitet, die hat einfach stattgefunden und die zweite und dritte und vierte letztendlich auch. Aber wo wir jetzt dabei sind, da ist die Politik, ist die Gesellschaft viel mehr aktiv dabei und man möchte es versuchen zu gestalten. Gut. Wie macht man das jetzt? Dann kann man natürlich sagen, na ja, wir wissen doch, wie F&I-Politik funktioniert. Da ist ein Problem, da wird ein Fördertender ausgeschrieben, dann bewerben sich entsprechend geeignete Akteure darauf mit einem gescheiten Konzept und wollen das Geld dafür haben und dann setzen die das Ganze um. So einfach ist es eben bei diesen großen Strukturveränderungen oder Transformationen, so wie man das jetzt ja auch nennt, ist es eben nicht mehr getan, sondern diese Strukturveränderungen, die ja gewünscht sind, in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Energiewende, in Richtung ökologische Landwirtschaft, da kann man ganz viele nachhaltige Mobilität. Das sind ja gewünschte Veränderungen, die werden aber nur stattfinden, wenn mehrere Innovationen, und zwar technologischer Natur wie auch sozialer Natur, also soziale Innovationen sind Verhaltensänderungen, etwas vereinfacht ausgedrückt, wenn das in richtiger Weise zusammenspielt und dafür auch die Rahmenbedingungen gesetzt werden und die müssen rechtzeitig gesetzt werden. Das heißt, es müssen verschiedene Aktivitäten geschickt zusammenspielen, damit es zu dem gewünschten Ergebnis auch kommen kann. Und das kann ich mit der herkömmlichen F&I-Politik eigentlich so nicht leisten. Einfach einen Tender aufsetzen und dann wird das schon richtig geschehen, sondern ich muss die verschiedenen Tender zu verschiedenen Maßnahmen und die Rahmenbedingungen, die Aktivitäten, die muss ich miteinander verknüpfen. Und das ist eine F&I-politische Aufgabe, die sogenannte dritte Generation ist, die nicht nur von einem Ministerium geleistet wird. Also die erste Generation war das BMWF macht alles, um im deutschen Kontext zu bleiben. Da ging es eigentlich nur um Forschungsförderung. Die zweite Generation war, naja, Forschung soll ja auch Innovation, soll ja auch Wohlstand und Wachstum in einer Volkswirtschaft mitbringen. Also muss irgendwie die ökonomische Komponente mit rein. Also ist die F&I-Politik getragen von BMWF und BMWI damals. Und die dritte ist aber nein. Darum geht es auch nicht mehr nur. Nicht nur Forschung und Innovation beim BMWI, sondern Rahmenbedingungen im Umweltbereich, Rahmenbedingungen bei der Digitalisierung und. Dann brauchen Sie das Justizministerium, dann brauchen Sie das Umweltministerium, dann brauchen Sie ein Digitalisierungsministerium, falls es das gibt und so weiter. Und die müssen sich ja koordinieren, die müssen zusammenarbeiten. Die können nicht jeder für sich hin Programme entwickeln und dann versuchen, die auf den Weg zu bringen, sondern das muss aufeinander abgestimmt sein. Und das ist die dritte Generation der F&I-Politik, das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und wir stellen halt fest, dass diese Abstimmung zwischen den verschiedenen Ministerien, den Ressorts, in der Vergangenheit einfach nicht gut funktioniert hat. Da gibt es zwar, dass man gegenzeichnet bestimmte Maßnahmen, aber nicht, dass man damit dabei ist. Man akzeptiert das letztendlich, was ein anderes Ressort tut. Und das braucht einen anderen Verbindlichkeitscharakter. Deswegen haben wir dieses Modell vorgeschlagen. Es muss auf der strategischen Ebene eine hohe Verbindlichkeit geben, aller an einer Mission inhaltlich beteiligten Ministerien, das mögen mal 2 sein, das mögen mal 5 sein, mögen mal 7 sein, das kommt auf das Thema, auf die Mission letztendlich drauf an. Das muss also strategisch verabredet sein und muss kontraktiert sein. Wir sind alle dabei und wissen, um was es geht. Dann brauchen Sie auf der nächsten Ebene, es müssen die Strategien dazu ja aufgeschrieben werden, es müssen Roadmaps geschrieben werden, Milestones verabredet werden. Das müssen Sie ressortübergreifend organisieren, eher auf den Arbeitsebenen. Aber das muss auch zusammenwirken. Die können auch nicht disjunkt voreinander hinwursteln sozusagen, sondern die müssen dann quasi in einem Team, sogenannten Missionsteams, zusammenarbeiten, damit das gelingen kann. Dann haben sie die Strategie aufgeschrieben, sie haben die Milestones, die Roadmap und so weiter verabredet und dann müssen sie das Ganze noch auf die Straße bringen. Ja, und dann kommt ja die Diskussion, ja, wer macht das auf die Straße bringen, wer macht das mit den Ausschreibungen für die Tender, wer versendet die Förderzusagen, wer verwaltet das Geld, wer holt die Zwischenberichte ein und so weiter. Dann kommen die Projektträger ins Spiel. Die sind ja heftig kritisiert worden in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen.
Wer ist denn das zum Beispiel?
DLR, VDI, VDE und andere. Also da gibt es eine ganze Reihe von Projektträgern, die sind auch etabliert. Und die machen bisher die ganze Projektverwaltung für das BMBF, für das BMWI und so weiter. Und die müsste man wahrscheinlich dann, ist unser Vorschlag, die nochmal umzustrukturieren, sie quasi mit moderneren Managementmethoden herauszustatten, ihnen mehr gestalterischen Freiraum zu geben, sodass die Umsetzung der Maßnahmen im Sinne, dass die Gelder auch fließen, dass die Zwischenberichte fließen, dass evaluiert wird. Das ist vielleicht auch das wichtigste Thema überhaupt dann da, dass diese Maßnahmen auch evaluiert werden, dass das dann auf der Ebene geschieht. Und diesen Dreiklang, also den haben wir vorgeschlagen. Also Verbindlichkeit als Regierungs- oder Zukunftsausschuss beim Bundeskanzler oder im Bundeskanzleramt angesiedelt. Dort wird kontaktiert. Wir machen bei der Mission mit. Zweitens, ressortübergreifende Missionsteams, dass das Ganze richtig aufgeschrieben wird und dann auch in einen planbaren Weg umgesetzt wird. Und drittens, Umsetzung über die Projektträger. Und das ist quasi unser Dreiklang.
Das ist natürlich sehr detailliert schon auch vorgedacht jetzt, ne?
Ja.
Und haben Sie da schon ein Feedback bekommen? Also ist man da offen für?
Ja, sagen wir mal so, wir haben dieser Vorschlag, der jetzt im Raum ist, der wird von manchen gutiert, der wird von manchen heftig kritisiert. Das ist aber auch nicht anders zu erwarten gewesen. Das finden wir auch im Prinzip okay, man setzt sich mit der Sache auseinander. Und es gibt auch so irgendwie eine schweigende Mehrheit, glaube ich, habe ich mal das Gefühl, die sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen ein abstruses Thema, vielleicht ist das irgendwie nicht so greifbar. Ne? Dann werden Governance-Strukturen diskutiert. Ne? Das ist was Organisatorisches, was Strategisches, was nicht irgendwie mit Bildern auch schön abgebildet werden kann. Sagen wir mal so, ist vielleicht auch ein bisschen ein trockenes Thema. Aber wir glauben halt, dass es essentiell ist, dass es so gemacht werden muss, weil wir in Deutschland, wenn man sich zum Beispiel ganz moderne Technologien anschaut, Schlüsseltechnologien, wo man auch solche strategischen Überlegungen braucht und sowas in ähnlicher Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, braucht, um es umzusetzen, dass wir da ja doch die Tendenz haben, eher nach hinten zu rutschen im internationalen Vergleich, sollte man was dagegen tun. Und bei den ganzen nachhaltigkeitsorientierten Missionen, also Klimawandel und, auch merken, dass wir nicht richtig vorankommen. Ich glaube nicht deswegen, weil die Unternehmen die Gesellschaft nicht will. Ich glaube, dass doch eine relativ hohe Bereitschaft da ist, das zu tun. Die Unternehmen, denke ich mal, haben auch genug finanzielle Mittel, um das dann auch auf den Weg zu bringen. Wir glauben auch nicht, dass es am Staatshaushalt liegt. Ich meine, hat für Corona, man hat für Ukraine viel Gelder aufgenommen. Für die Klimakrise kann man das sicherlich auch tun. Daran wird es auch nicht liegen. Wir haben so das Gefühl, dass die Signalwirkung, die durch eine geschickte Forschungs- und Innovationspolitik ausgelöst werden kann, im Sinne von, wir sagen, die Gesellschaft, die Wirtschaft soll in diese Richtung gehen. Und da sind wir auch dabei. Und dass dann alle quasi gleichzeitig auch aufbrechen und sich dort auf den Weg machen, dass diese Signalwirkung noch nicht erfolgt ist. Und das braucht man letztendlich. Und daran hapert es. Und wir denken, dass die Governance-Struktur in der von uns formulierten Art und Weise, dass diese Veränderung zu dieser Signalwirkung führen kann, weil es klar einen klaren Weg letztendlich vorgibt.
Es gibt ja diese Zukunftsstrategie der Bundesregierung. Das reicht aber dann eben nicht aus bislang.
Die Zukunftsstrategie hat eine inhaltliche Dimension. Um was geht es? Die 6 Challenges oder 6 Missionen, die ja dort aufgelistet sind, die, denke ich mal, unstrittig sind. Die sind relativ breit aufgeschrieben. Eine Konkretisierung würde man da etwas kleinteiliger vorgehen müssen, muss dann Unterziele definieren und so weiter. Aber das ist eher etwas Pragmatisches. Aber an sich ist das an sich schon richtig aufgeschrieben worden. Es sind auch die Querschnittsthemen eigentlich richtig identifiziert worden im Wissenschaftsbereich, im Transferbereich und so weiter. Ich glaube auch Startup-Bereich, das ist, glaube ich, auch richtig alles aufgeschrieben worden. Und es wird dadurch ein Bild gezeichnet einer Welt, in der wir in der Zukunft leben können, das eigentlich unheimlich attraktiv ist. Das sieht wirklich gut aus, da habe ich gar nichts dagegen einzuwenden. Und dann kommt aber der Bruch und dann kommt einfach nicht mehr viel dazu, wie mache ich das jetzt? Ich habe ein Bild da vorne, da will ich hin, aber es wird nicht gesagt, mit welchen Schritten kann ich jetzt dorthin laufen. Das ist ein Riesenumsetzungsproblem und da hapert es dran. Und deswegen kam unser Vorschlag dazu, das mal mit einer Struktur zu untersetzen, die das vielleicht leichter möglich macht, dorthin zu kommen und schneller auch zu Entscheidungen zu kommen, sich auf den richtigen Weg aufzumachen. Und das hat einfach gefehlt. Ansonsten fand ich die Zukunftsstrategie an sich nicht schlecht aufgeschrieben. Das hat den Missionsgedanken drin, es hat die Querschnittsbereiche drin, das ist alles wirklich zu loben. Aber die Umsetzung, findet sich nahezu kein Wort. Die ressortübergreifenden Missionsteams, das gibt's irgendwo. Und das deckt sich, glaube ich, auch mit den Vorstellungen, die wir davon haben. Aber mehr steht da nicht drin. Und das ist der Schwachpunkt.
Was denken Sie, woran liegt das? Ist man einfach noch nicht so weit?
Wie werden solche Strategiepapiere erstellt? Da wird ein Grundkonzept aufgeschrieben. Wo soll es im Prinzip hingehen? Gut. Dann werden in den einzelnen Ressorts, in den einzelnen Abteilungen, Unterabteilungen, Referate abgefragt, welche Initiativen habt ihr denn gerade, welche Maßnahmen habt ihr gerade im Laufen, was ist geplant in der nächsten Zukunft, die dann dazu passen. Die werden dann raufgeschrieben, ein Riesenmaßnahmenkatalog, wenn Sie da mal reinschauen, der ist unendlich lang, übertreibe ich jetzt gerade mal, ganz viel steht da drin. Und jetzt brauchen Sie aber jemanden, der das zusammenschiebt, und zwar so zusammenschiebt, A, dass es übersichtlicher wird, dass prinzipielle Richtungen rauskommen, die man verstärken muss, und B, dass man auch operationalisieren kann. Also was ist der nächste Schritt, den ich tun soll? Und da sehen wir eine hohe Hemmschwelle, das wirklich mal aufzuschreiben, weil das ist ja nicht wenig. Sie müssen relativ viel Text aufschreiben und müssen die verschiedenen Dinge aufeinander beziehen. Und dann müssen Sie das Ganze eben auch konsensual machen. Ich meine, was weiß ich, nehmen Sie das Thema nachhaltige Mobilität. Da kommt ja autonomes Fahren vor. Dann könnte man sagen, naja, das BMBF fördert jetzt alle Forschungsaktivitäten, die in Richtung autonome Systeme, autonomes Fahren gehen. Das wird gefördert. Und dann sollen die Unternehmen darauf auch aufspringen. Wenn aber die Rahmenbedingungen nicht stimmen, im Sinne von, dürfen denn die Vehikel, die da autonom fahren, ihre Daten auch wirklich austauschen? Das sind nämlich Privatdaten. Privatdaten darf ich nicht austauschen. Das geht nicht so einfach. Dann ist da eine Regelungslücke. Oder wenn nicht geregelt ist, die autonomen Vehikel, die fahren ja auch nicht fehlerfrei durch die Gegend. Da passiert ja mal ein Unfall. Wer ist denn jetzt eigentlich schuld an dem Unfall? Ist es der Eigentümer des autonomen Vehikels? Oder ist es der, der das autonome Vehikel konstruiert hat? Oder ist es der aktuelle Nutzer? Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich für diesen Fehler? Und wer muss dann dafür auch gerade stehen? Also das ist auch nicht geregelt. Und deswegen kann es natürlich durchaus sein, wenn solche Regelungen nicht bestehen, dann kann ein Unternehmer natürlich sehr leicht ableiten. Wenn ich jetzt so ein autonomes Vehikel entwickle, aber das ist nicht geregelt, das kauft mir doch kein Mensch ab. Das machen die Leute doch gar nicht, weil sie damit gar nicht rechtssicher umgehen können. Und deswegen muss das alles geschickt miteinander verzahnt werden. Man braucht jetzt ganz schnell die rechtlichen Regelungen, zumindest mal Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, das zu regeln, damit diejenigen, die die autonomen Vehikel entwickeln sollen, auch wissen, okay, da kann ein Markt entstehen, wo ich auch Käufer habe, genug Käufer habe, die aufgrund dieser Rahmenbedingungen und die diese Vehikel auch kaufen und nutzen werden. Na, und so kann man das in verschiedenen Bereichen sich vorstellen. Und da haben wir sehr viel Nachregelungsbedarf. Und das sind immer noch sehr viele Hindernisse, die einfach eine flotte Entwicklung in diese Richtung verhindern. Und das muss aufeinander bezogen werden, das muss koordiniert werden. Und das muss man in so einer Strategie versuchen aufzuschreiben. Aber das ist nicht einfach. Das ist kompliziert.
Und man braucht die Struktur tatsächlich dafür, weil sonst mit diesem Silo-Denken, was sich ja auch lange etabliert hatte, ist es natürlich schwierig, dann diesen Prozess überhaupt zu gehen.
Diese Strukturen hatte ich ja gerade beschrieben. Man braucht diese, gehen wir mal auf die operative Ebene, diese ressortübergreifenden Missionsteams. Und dann brauchen sie eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise aus dem BMBF und aus dem BMWK, aus dem Umweltministerium und aus dem Justizministerium. Bleiben wir einfach bei den Vieren. Die müssen jetzt quasi in diese Missionsteams rein. So. Wann machen die ihre Arbeit gut? Na, erstens, wenn die Arbeit in dem Missionsteam karriereförderlich ist. Wenn nur die Linienarbeit im Ministerium für die Karriere förderlich ist und die Arbeit im Missionsteam ist zwar etwas Wünschenswertes, aber zählt für die Karriere nicht, dann wird das Engagement da vielleicht nicht ganz so hoch sein. Also man kann durchaus Anreize schaffen, in den Missionsteams auch wirklich sein Bestes, über 100% letztendlich zu geben. Zum Zweiten, die Akteure, die in den Missionsteams arbeiten, brauchen trotzdem die Anbindung an die Stammhäuser, also an das BMBF, an das BMWK und so weiter. Warum? Wenn diese Missionsteams ein eigener Haufen werden, dann habe ich nichts mehr Ressortübergreifendes, sondern sie schaffen eine Einheit, die mit ihren Stammhäusern eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und dann bauen sie wieder ein Silo auf und wir haben wieder das Silo-Denken. Also das heißt, diese Verbundenheit muss unbedingt gegeben sein zu den Stammhäusern, weil man muss ja auch dort Entwicklungen, die dann in anderen Bereichen stattfinden, mitrezipieren, um für die eigene Mission dann das Beste daraus zu machen, das damit zu verbinden. Also es ist unheimlich wichtig, dass das auch miteinander verknüpft ist. Und dann, denke ich mal, ist es notwendig, neben den Anreizen, neben diesem Verständnis für beide Seiten, das Stammhaus und das Missionsteam, ist es wichtig, dass, glaube ich, die Management Fähigkeiten, Kompetenzen noch weiterentwickelt werden müssen. Es ist oftmals so, dieses stark hierarchische System sorgt dafür, dass ich eigentlich nur entscheide, wenn eine Ebene drüber das auch mitträgt und so weiter und so weiter. Und das sind dann unendlich lange Prozesse, um dann den letztendlichen Haken zu haben. Ja, das machen wir. Und ich glaube, da muss man ein System haben, wo mehr delegiert werden kann, wo auch Entscheidungen auf unterer Ebene besser gefällt werden können. Und ich kann da nur als Beispiel anfügen, in Österreich, ganz anderes System, hat man ja ein Superministerium eingerichtet mit Innovation und Wirtschaft und Umwelt und Verkehr und was weiß ich. Das sind sehr viele Denominationen drin. Und das Erste, was die gemacht haben, ist, die haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neuen Managementtechniken geschult. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was kann ich selbst entscheiden, wo muss ich weiter nachfragen, um so eine höhere Effektivität und Effizienz in das ganze Management reinzubekommen. Und ich denke, auch sowas muss man dann hier in den Häusern machen. Gut, Österreich ist ein kleineres Land, die Ministerien sind kleiner, ist mir alles klar. In Deutschland ist das alles viel größer, aber von der Grundidee ist es, glaube ich, auch richtig.
Sie hatten das eben schon ausgeführt, dieser Zukunftsausschuss. Vielleicht, dass Sie noch mal so kurz skizzieren, wie der aussehen soll.
Also der Zukunftsausschuss ist dazu da, um bestimmte Strategien, die ich brauche, um eine bestimmte Mission, nachhaltige Mobilität, Energiewende, wie auch immer, um die zu erreichen, diese Strategien müssen verabredet sein und müssen im Prinzip kontraktiert sein. Die betroffenen Ressorts, das Forschungsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, das Justizministerium und wer auch immer dabei ist, die müssen quasi kontraktieren. Das ist unser Ziel und darauf verpflichten wir uns auch. Deswegen in dem Zukunftsausschuss sitzen für eine bestimmte Mission die relevanten Ministerien, also die Ministerinnen und Minister drin, die verabreden diese Strategien und unterschreiben die und sagen, das ist jetzt verbindlich. Die sind rechenschaftspflichtig. Also es ist nicht einfach, man unterschreibt es und dann geht man nach Hause. Sie sind rechenschaftspflichtig. Einerseits müssen sie dem Kabinett regelmäßig vortragen, wie sieht es denn mit der Mission X aus, nachhaltige Mobilität als Beispiel. Dann müssen sie dem Parlament vortragen, wie sieht es mit der Mission aus, wo kommen wir her, was haben wir erreicht, wie soll es weitergehen. Also da quasi auch Rapport zu leisten, um quasi diese Verbindlichkeit auch nach außen hin wirklich zu tragen. Also das ist nicht etwas, was stillschweigend gemacht wird, sondern es muss nach außen dokumentiert werden. Wir machen es verbindlich und wir sind auch bereit, da immer Bericht dazu zu geben. Dieser Zukunftsausschuss könnte vom Kanzleramtsminister geleitet werden. Das könnte man sich zum Beispiel vorstellen. Ich denke nicht, dass der Bundeskanzler das unbedingt machen muss. Er hat genug zu tun. Aber der Kanzleramtsminister könnte das möglicherweise leiten. Es trifft sich relativ regelmäßig und treibt dann quasi von der strategischen Seite her diese Missionen voran. Übergibt dann die Aufgaben an die ressortübergreifenden Missionsteams, die dann über die Ministerien quasi organisiert sind. Die machen das Ganze operational. Berichten dann diesem Zukunftsausschuss. Wie weit sind wir? Wo geht's hin? Welche Erfolge haben wir? Wo hat's nicht geklappt? Das muss da auch berichtet werden. Und letztendlich sehr viel Management und bürokratische, administrative Aufgaben können dann diese Missionsteams dann an die Projektträger weiterleiten und dort abarbeiten lassen.
Denken Sie, dass der Handlungsdruck in den Ministerien noch ein bisschen steigen muss, dass man dann doch auch noch mal mehr in diese Prozesse reingeht? Also ich meine, jeder hat so auch seine Vorstellungen wahrscheinlich davon, wie man das gestalten kann. Aber irgendwann wird man ja vielleicht auch merken, dass dieses Nebeneinander auch zu wenig Resultat bringt.
Ja, sagen wir mal so, das ist einerseits, die aktuellen Strukturen veranlassen eigentlich unbedingt, jetzt diese neuen Strukturen zu übernehmen. Also da muss es schon ein bisschen Druck von oben, denke ich mal, geben. Allerdings sollte man es versuchen, mit sehr viel Überzeugungsarbeit zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass die Mehrheit der Beschäftigten dort das versteht, dass man in diese Zusammenarbeit, in diese kooperativen Strukturen reingehen muss. Ich glaube, dass da nicht ein Unwillen ist, das zu tun, aus irgendwelchen ideologischen oder sonstigen Gründen aus. Das ist, glaube ich, schon auch verstanden. Es ist so ein bisschen diese Eingerastetheit des ganzen politischen Apparats, des ministeriellen Apparats, der momentan das irgendwie nicht richtig zulässt, dass man da diesen entscheidenden Schritt macht. Wahrscheinlich braucht man irgendwann auch mal einen Macher, der dann einfach sagt, in dem Ministerium probiere ich das jetzt endlich mal aus. Wir hatten ja ein Digitalisierungsministerium vorgeschlagen, wo wir gesagt haben, es hat seine inhaltlichen Gründe, aber da könnt ihr gleich mal neue Managementstrukturen und sowas quasi letztendlich ausprobieren. Also ich glaube, in weiten Teilen ist der Wille, glaube ich, schon da, das zu tun. Man sieht nur die Schwierigkeit, wie man dorthin kommt, die Strukturen so umzubauen, dass es nachher auch gut funktionieren kann.
Sie haben eben das Ausprobieren angesprochen. Reallabore sind ja mehr und mehr etabliert, um Dinge auszuprobieren. Was kann so ein Reallabor jetzt leisten, um diese Struktur, diese Verkrustung, sage ich mal, auch ein bisschen aufzulösen?
Man könnte sich natürlich vorstellen, zu sagen, ein Ministerium X wird nun umstrukturiert nach den Prinzipien, so wie wir uns das vorstellen, dass es nachher ganz agiler agieren kann, Verantwortlichkeiten anders aufgeteilt sind, Entscheidungsspielräume an verschiedenen Ebenen auch eingerichtet werden, moderne Managementstrukturen letztendlich dort Einzug finden. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das probieren wir jetzt mal aus, dann machen wir ein Reallabor draus. Ein Reallabor ist ja quasi ein geschützter Raum, in dem bestimmte Prinzipien, die bisher galten, nicht mehr gelten müssen. Rechtliche Prinzipien, andere Prinzipien. Und wo man letztendlich gleich von Anfang an mitdenkt, das auch zu monitoren und zu evaluieren. Im Sinne von, jetzt probieren wir es aus, dann wollen wir auch wissen, was genau was dort passiert. Also, welche Aktivitäten werden dort neu gefahren, welche neuen Prinzipien werden eingeführt und letztendlich welche Konsequenzen, welche hat es wirklich auch strukturelle Veränderungen im positiven Sinne hervorgerufen, ja oder nein? Und das müsste man sofort dort aufschreiben. Dann wird es man im kleinen Rahmen mal ausprobieren, muss quasi nicht alles umstrukturieren. Bei dem Ausprobieren lernt man ja auch, was läuft gut, was läuft schlecht. Das Schlechte sollte man gleich wieder abschaffen, das Gute sollte man verstärken. Und wenn man dann mal zu einem bestimmten Stadium gekommen ist und sagt, na ja, jetzt haben wir so ein Konzept, das an sich ist es rund, die Beteiligten tragen das auch, der Erfolg ist gegeben, dann kann man ja ansagen, na gut, jetzt setzen wir es auf die anderen Ministerien, um in dem Kontext zu bleiben, auf die anderen Ministerien auch um und skalieren es dann dort weiter. Das wäre so ein Beispiel für ein Reallabor. Aber das Reallabor-Konzept ist natürlich mehr als nur für Ministerien gedacht, sondern für alle möglichen Neuerungen, die man mal ausprobieren kann und sollte.
In England gibt es ja solche Reallabore auch so für Forschungsthemen, ne? Ja. Und um Universitäten herum. Wir haben ja auch das Problem mit den Daten. BioNTech möchte die Krebsforschung nach England verlagern. Das ist natürlich kein gutes Zeichen.
Da geht es jetzt um rechtliche Rahmenbedingungen, um Rahmenbedingungen bei der Datennutzung, bei der Datenbereitstellung und so weiter. Das sind ja solche Aspekte, die jetzt gerade hoch auf der Agenda auch sind, auch als Problemfälle. Und Reallabor wäre natürlich auch ein geeignetes Format, um mal auszuprobieren, wenn ich eine andere Regelung mache, eine, die den potenziellen Nutzern mehr zugutekommt, das da schon mal auszuprobieren. Die Deutschen, wir neigen so ein bisschen dazu, wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann wollen wir das Problem lösen und die Problemlösung muss quasi bis ins letzte Detail durchdekliniert sein. Und erst wenn wir das geschafft haben, dann sagen wir, jetzt ist alles gut, jetzt setzen wir es um. Man kann aber schon früher ansetzen, sagen wir, probieren es mal aus und gucken mal nach, wie es funktioniert. Und die Reallabore sind ein geschützter Raum, wo ich es ausprobieren kann. Und das machen die in England, das machen die teilweise in den USA. Und ich denke, das kann man in Deutschland sehr viel mehr einsetzen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, um quasi in diesen langen, langen Prozess, bis das wirklich alles durchdekliniert ist von den Regelungen und so weiter, um das einfach abzukürzen.
Bürokratie ist ja in Deutschland wirklich ein großes Thema auch, ne? Dass es an vielen Stellen Innovation hemmt. In Japan gibt es ein Verfahren, was so bürokratische Hürden auch wegnimmt.
Ja, Sie sprechen jetzt den medizinischen, pharmazeutischen Bereich an. Wenn Sie dort Forschungsarbeiten machen, die ethisch problematisch sind, sagen wir es mal so, in der Genforschung und so weiter, solche Experimente müssen Sie alle anmelden. Und das ist in Deutschland relativ kleinteilig, da müssen Sie sehr detailliert die Experimente anmelden und dann müssen Sie halt warten, bis es genehmigt ist. Und es ist die Frage, kann man das nicht vereinfachen? Die Forscherinnen und Forscher, die mit sowas konfrontiert sind, für die ist das einfach ein Graus. Das alles einzeln zu beantragen, dann zu warten, bis es genehmigt ist und dass es dann endlich losgehen kann. Und ich kenne genug Forscherinnen und Forscher, die ich gehe einfach woanders hin. Ich gehe in die USA, ich gehe nach UK oder sonst wohin, weil da geht es einfach schneller und dann komme ich zu meiner Forschungsarbeit, die ich eigentlich machen möchte. Und wie kann man es vereinfachen? Einerseits kann man es vereinfachen, dass man nicht jedes einzelne Experiment anmeldet, sondern eine Gruppe von Experimenten, die gleichartig sind. Da gelten ungefähr die gleichen Bedingungen. Die melden wir jetzt an. Bitte genehmigt das. Das würde sicherlich schon mal sehr vereinfachend sein. Und zum Zweiten ist es diese Zeitdauer, wie lange das dauert. Und da ist es in Japan so, Sie reichen den Antrag ein und wenn Sie bis nach 30 Tagen nichts gehört haben, ist der Antrag genehmigt, automatisch. Das hilft den Antragstellern. B, müssen die Kontrollinstanzen. Die werden natürlich die Anträge alle screenen und sie können sich die kritischen auch raussuchen. Aber wenn sie dann aufgrund des Arbeitsvolumens, das natürlich riesengroß ist, es nicht schaffen, die anderen, die unkritisch sind, dann auch zu genehmigen, sind die automatisch genehmigt. Also eine Riesenvereinfachung. Und das könnten wir in Deutschland uns sicherlich auch vorstellen, dass man sowas einführt. Gut, wir haben die Genehmigungsverfahren teilweise bundesländerspezifisch geregelt. Ist auch nochmal ein Problem für sich, wo das harmonisiert werden sollte. Aber sagen wir mal so, diese drei Schritte wären eine erhebliche Vereinfachung in dem Bereich, den ich gerade angesprochen habe, medizinische und pharmazeutische Forschung, wo man solche Genehmigungsverfahren dann letztendlich auch braucht.
Sie geben ja auf dem Forschungsgipfel einen Input für eine Roadmap, ne? Also so eine Roadmap ist wichtig, einfach um auch jetzt in dieses Umsetzen mehr zu kommen, in diese Anstrengungskultur auch zu kommen. Weil wenn jeder sich jetzt unabgestimmt anstrengt, dann werden halt Ressourcen vielleicht auch doppelt oder dreifach an unterschiedlichen Stellen auch verbraucht. Dieser Punkt Roadmaps wird immer wichtiger, oder?
Ja, die Roadmap ist eine fast Verbildlichung des Umsetzungsprozesses, wenn Sie solche großen Transformationen umsetzen wollen. Digitalisierung des Gesundheitswesens, Energiewende und wie die auch alle heißen. Weil Sie letztendlich anfangen, also welche Akteure sind denn von dieser Transformation, von dieser Umsetzung, sind denn betroffen? Dann müssen Sie mal die einzelnen Akteure aufschreiben. Und die sind ja dann unterschiedlich betroffen. Die einen sind Gewinner, die anderen sind Verlierer möglicherweise auch. Sie müssen unterschiedliche Inputs bringen in den Transformationsprozess und. Das muss man erstmal aufschreiben. Dann müssen Sie aufschreiben letztendlich, welche verschiedenen Maßnahmen sind denn notwendig, damit diese Akteure nachher den Strukturwandel auch aktiv mitbetreiben. Und bei manchen müssen Sie die Maßnahme einleiten, bei anderen müssen Sie eine andere Maßnahme einleiten. Vieles ist auch gleichlaufend. Dann haben Sie eine gewisse Sequenz von Maßnahmen. Was kommt zuerst, was kommt als letztes? Dann müssen Sie die kritischen Punkte identifizieren. Es sind ja manche Maßnahmen, sind wahrscheinlich ganz unkritisch, die lässt man einfach durchlaufen, müssen nur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle eingeleitet werden. Andere Maßnahmen sind unheimlich kritisch, weil wenn die nicht funktioniert, dann bricht das ganze System zusammen. Das müssen Sie letztendlich versuchen zu identifizieren. Dann brauchen Sie die verschiedenen Punkte, an denen die verschiedenen Ministerien zusammenarbeiten müssen, wo sie es zusammen machen müssen, wo es abgestimmt werden muss miteinander. Das hat einen gewissen Einfluss auf die Sequenz der Maßnahmen, aber auch auf die inhaltlich und zeitlich die Sequenz der Maßnahmen. Und sie müssen Randbedingungen halt mit berücksichtigen, weil so eine Transformation, nachhaltige Mobilität oder Digitalisierung des Gesundheitswesens läuft ja nicht für sich isoliert vom gesamten restlichen gesellschaftlichen System ab, sondern da gibt es ja genug Schnittstellen, an die sie zumindest denken müssen, dass dort irgendwas passieren kann, was negativ ist, wo man was befördern muss, wo es auch kritische Punkte letztendlich mal gibt, die man dann auch zu bedienen hat. Und diese Roadmap gibt das letztendlich vor. Das kann man relativ grob aufschreiben. So haben wir es jetzt für den Forschungsgipfel für die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft gemacht. Das ist relativ grob. Und dann kann man in der Feinplanung natürlich immer weiter nach unten gehen, kann das noch feiner durchplanen. Auch welche Akteure sind dann wirklich beteiligt und. Also man kann das sehr kleinteilig auch machen, um dann wirklich in die reale Umsetzung auch zu kommen. Aber letztendlich gibt es das große Bild wieder, nochmal verkürzt gesagt, wer ist betroffen, welche Maßnahmen brauche ich, um das anvisierte Ziel auch wirklich erreichen zu können. Und das in einem geschickten Plan aufgeschrieben.
Welche Punkte bringt die EFI jetzt in die Roadmap mit ein für das Gesundheitssystem?
Wir sagen für die Gesundheitswirtschaft, das ist sowohl das Gesundheitswesen, das ist ja eher öffentlich getragen, aber auch die ganzen privatwirtschaftlichen Akteure, das ist die Gesundheitswirtschaft, die haben es ein bisschen ausgedehnt. Wir haben im Gutachten 2022 was zum Gesundheitswesen gesagt, breitere Basis genommen jetzt endlich. Ja, was bringen wir da rein? Wir bringen da rein die Überlegungen, was kommt zuerst, was kommt als letztes, was sind die kritischen Punkte, die Elemente, die ich gerade genannt habe, was sind Randbedingungen, die zu berücksichtigen sind, um quasi der Politik eine Vorstellung zu geben, wie müsst ihr prinzipiell vorgehen? Nicht zu verstehen, als dass wir die Weisheit haben, wie das genau funktioniert. Darum geht's nicht. Aber sagen wir, haben eine prinzipielle Idee, wie so eine Roadmap-Struktur zu entwickeln ist. Und dann muss es Expertinnen und Experten geben auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Ressorts, die das dann detailliert auch aufschreiben. Und der Input ist letztendlich zu sagen, wir haben Roadmap angesprochen im Gutachten 23 und jetzt machen wir mal einen exemplarischen, groben Vorschlag als Input für so eine Roadmap, an was ist zu denken. So kann man es vielleicht formulieren. Wenn das gutiert wird, wenn das aufgenommen wird, dann wäre das ein Konzept pars pro toto in der Gesundheitswirtschaft aufgezogen, was man für andere Bereiche natürlich immer wieder angepasst übernehmen könnte und dort dann solche Roadmaps auch versuchen kann zu entwickeln.
Dass Sie jetzt auch diese Arbeit machen und dieses Vordenken machen, das ist ja auch etwas Neues, oder?
Wir hatten ja vorhin über das Beratungsgremium EFI gesprochen, was wir alles machen und wie wir die Politik letztlich mit Handlungsempfehlungen versorgen. Und man kann schon oftmals die Kritik, und die muss man auch ernst nehmen, sagen, ja, ihr macht da einen Vorschlag. Aber weiter kommt er auch nicht, zu sagen, macht mal das. Aber wie, sagt er uns nicht. Ich hatte die Ausnahme mal angesprochen, bei der steuerlichen F&E-Förderung hatten wir wirklich mal zwei alternative Umsetzungsvorschläge gemacht. Man kann es so oder kann es so machen. Politik, überlegt euch mal, wie ihr es dann macht. Sie haben es dann auch irgendeine Mischung daraus gemacht. Das war jetzt auch nicht exakt das. Aber sag mal, man kann ein bisschen weitergehen. Ne? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden jetzt immer davon, von Missionsorientierung, von transformationsorientierter Politik, von Governance-Strukturen, immer so ein bisschen im abstrakten Raum teilweise auch, und dann finden wir alles gut. Aber jetzt können wir auch mal einen Beitrag leisten. Wie geht's denn direkt? Also versuchen, ein bisschen näher an die operative Ebene zu kommen und zu sagen, daran habt ihr zu denken. Ohne jetzt selbst zu sagen, dass wir die operativen Experten sind. Das sind wir auch nicht. Ne? Wir sind Wissenschaftler, wir haben damit, sind da relativ weit davon weg. Aber wir haben uns ein bisschen weiter vorgewagt.
Dieser aktuelle Politikstil der Ministerien, was wird da im Moment verpasst? Sie haben das ja untersucht auch ein Stück weit.
Der Ministerien, ne? Wir haben jetzt im Plural gesprochen. Sagen wir mal so. Ich glaube, in den Ministerien ist man sich schon bewusst, dass was geschehen muss. In der Digitalisierung, bei Umwelt, im Forschungssystem, im Wissenschaftssystem. Ich denke, man ist überbewusst, dass das alles nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber ich glaube, man hat dann doch ein gewisses Aktivierungsproblem und auch ein Umsetzungsproblem. In letzter Zeit sind ja eine ganze Reihe von Strategien entstanden. Wir haben vorhin über die Zukunftsstrategie gesprochen, dann gibt es die Digitalstrategie, dann gibt es die Start-up-Strategie, dann gibt es die Fachkräftestrategie. Es gibt eine ganze Reihe von denen. Und die sind alle gut gemeint. Die sind teilweise von dem Bild, das sie entwerfen, wie die Zukunft sein soll, auch gut gemacht. Das will ich gar nicht alles bestreiten. Aber sie sagen nichts zur Umsetzung. Und sie sagen nichts zur Bezogenheit der Strategien untereinander. Ich meine, es reicht nicht aus, wenn ich in der Strategie A reinschreibe, in der Strategie B wird das so ähnlich gesehen. Aus dem anderen Haus. Sondern man muss es dann schon inhaltlich miteinander verzahnen. Muss zumindest sagen, wo sind wir gemeinsam oder wo grenzen wir uns ab? Also bei dem Problemfeld A, das Ministerium 1 macht das Ministerium 2 macht das. Das kann man ja auch verabreden miteinander. Aber es wird quasi nur Querverweise gemacht, die nur zeigen, naja, wir haben schon gelesen, dass das andere Ministerium auch eine Strategie hat, zwar zum anderen Thema, aber das hat so ein bisschen Berührungspunkte. Man muss diese Schnittstellen wirklich auch bedienen. Und das wird meiner Ansicht nach nicht gemacht. Das Zweite ist, ich glaube, man ist ein bisschen langsam. Gerade bei der Zukunftsstrategie, bei dem Konzept für die DATI, kann man sich durchaus vorstellen, dass das hätte schneller gehen können. Also da gibt es auch strukturelle Probleme, warum so eine Strategie nicht schneller aufgeschrieben werden kann. Wahrscheinlich, wenn man viel zu viel auf Abstimmungsprozesse setzt, anstatt eigentlich wirklich mal etwas stärker voranzugehen und auch mal einen Punkt zu setzen, auch da mutig zu sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt bei der aktuellen Regierung. Man kommt nicht schnell genug voran. Die Entscheidungsprozesse dauern zu lang. Und vielleicht wird auch noch nicht auf die Wissenschaft gehört, muss ich schon auch mal sagen. Manchmal sind es dann schon Vorschläge, wo wir dann sagen, ja, wir haben es doch genau andersrum gesagt. Warum macht ihr das jetzt so? Na, das finde ich manchmal dann schon fraglich, warum das jetzt so passiert ist.
Verbrenner aus zum Beispiel, oder?
Bei der ganzen nachhaltigen Mobilität, da haben wir ja im Gutachten 22 uns dann genau mit auseinandergesetzt und haben gesagt, na ja, wir wissen, fossil ist alles nicht mehr. Wir brauchen nachhaltige Antriebssysteme. Da gibt's eine ganze Vielzahl davon. Die sind alle mal besser, mal schlechter. Dann kann man auch Kennzahlen ausrechnen. Wer sind die Besten? Wer sind nicht so ganz so Guten? Die Entwicklung ist aber offen. Lass doch die Technologieoffenheit. Hauptsache in 2030 haben wir eine nachhaltige Mobilität. Egal, wie man das letztendlich nachher umweltmäßig richtig gerechnet, also mit dem richtigen Fußabdruck gerechnet sozusagen, was da rauskommt. Politik hat dann relativ schnell sich auf die Batterien ja dann konzentriert und in Europa hat man dann gesagt, na, Verbrenner ist ganz aus, egal wie der betrieben wird, es sind nur Batterien, also eine Fokussierung hat dann wieder stattgefunden und das haben wir schon gleich kritisiert, sagen, warum eine Fokussierung? Es kommt doch auf Problemlösungen an und nicht irgendwas zu favorisieren. Und dass jetzt das Bundesverkehrsministerium, Digitalbundesverkehrsministerium wieder zurückrudert und versucht, das jetzt aufzumachen, ist natürlich politisch kritisch gerade in Europa, ist sicherlich jetzt nicht unbedingt eine Wohlfühlveranstaltung, wenn das diskutiert wird. Aber aus dem Konzept der Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Mobilität finden wir es richtig, das wieder aufzuschnüren und mehrere Lösungen zuzulassen. Weil es ist auch nicht davon auszugehen, dass ein Antriebsmodul für alle Mobilität nutzbar sein kann, sondern Batterien können Sie für große Schiffe nicht nehmen, können Sie für LKWs nicht nehmen, da brauchen Sie andere Systeme. Und warum soll ich dann einen E-Fuels-Verbrennungsmotor gleich von vornherein ausschließen? Ich meine, der wird teuer sein, das ist sicherlich richtig, aber das wird dann über den Markt geregelt, ob das ankommt oder ob es nicht ankommt. Das würde ich nicht regulativ von vornherein ausschließen. Das ist so eine Rückwärtsbewegung, die ich jetzt tendenziell eher begrüßt habe, obwohl ich den politischen Schaden, der da gerade möglicherweise angerichtet wird, schon auch verstehe.
Dieses Verzahnen der Strategien, man denkt ja irgendwie, wenn man so außenstehender ist, dass es in Deutschland eigentlich ganz gut funktioniert, aber es läuft doch noch sehr viel parallel, wie Sie beobachtet haben auch, ne? Also, dass es halt eben nicht so ineinander verzahnt ist.
Nehmen Sie die Zukunftsstrategie und nehmen Sie die Gesundheitsstrategie, Digitalisierung der Gesundheit. Steht zweimal Datenraum drin. Die einen machen Datenraum, also viele Daten, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben, individualisierte Medizin und alles, was dahinter steht. Und die einen schreiben es und die anderen schreiben das. Warum ist das nicht zusammen? Also Leute, das jetzt gleichzeitig bedient oder ist es das Gleiche oder ist es nicht das Gleiche? Also das habe ich nicht verstanden. Und da denke ich mal, da braucht es mehr Abstimmung. Es muss ja nicht perfekt durchdekliniert sein, aber es muss zumindest eine Abstimmung da sein. Ja, wir verstehen das und da sind wir auch der gleichen Meinung und bringen es auch gemeinsam voran. Das würde ich mir einfach wünschen. Und nicht, dass das immer hier mal ein Thema aufpoppt und da ein Thema aufpoppt, was ich in anderen Strategien auch finde. Man hat das Gefühl, haben die miteinander geredet? Wahrscheinlich nicht. Da geht es auch um die Effizienz der Steuergelder, wie sie eingesetzt werden, by the way. Ich muss mich auch überlegen, wenn da Doppeltförderungen rauskommen, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ja, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.